Ich bin hier der Bischof und ich sage euch, hier kommt kein Seminar hin. Diese latente Spaltung, die da war, wollte er heilen. Und er war dann, als das Ganze geplatzt ist, unglaublich enttäuscht und erschöpft. Er soll auch wirklich geweint haben. Eine Spiritualität, die mich vor dem Kreuz bewahrt, ist wertlos. Aber eine Spiritualität, die mir hilft, mit dem Kreuz umzugehen.
Der erste Teil unserer Reise durch die von 1975 bis 1988 hat begonnen mit, als sie uns ein bisschen erzählt haben, wie sie schlussendlich in das Seminar in Salzkofen gekommen sind. In diesem zweiten Teil fangen wir wieder an mit einem Seminar und der Frage, wie sie eigentlich dahin gekommen sind. Diesmal ist es aber in Wiegratsbad.
So ist es.
Bad Reckenwald, können Sie uns ein bisschen in diese Zeit zurücknehmen, nach der Gründung, nach diesen ersten ermutigenden Zeichen und gleichzeitig die Herausforderung für diese Seminaristen, die mitgekommen sind einerseits und andererseits dem Grundanliegen, was ja schon Erzbischof Lefebvre hat, nämlich Priester heranzubilden für die Kirche, zur Heiligung für diese Priester selbst, aber auch für die Seelen. Diese Aufgabe wollten sie auch weiter ausführen.
Genau. Gut,
also wir haben ein paar Seminaristen, Wir haben unsere Mission, aber wo waren eigentlich die Mittel?
So
wie
es.
Kam es dazu?
Genau so ist es. Ja, tatsächlich war für uns das immer das Wichtigste. Ne? Also das Priesterseminar ist das Herzstück der Petrusbruderschaft. Und deshalb war die allervordringlichste Aufgabe, zunächst einmal ein Seminar zu finden. Also ein Gebäude, ja, und die Dozenten dann zusammensuchen, die finanziellen Mittel. Und für die finanziellen Mittel muss erstmal ein Verein gegründet werden, der da als gemeinnützig anerkannt ist. Also es waren sehr viele Aufgaben, die praktisch parallel gleichzeitig erledigt werden mussten. Und bestand zunächst mal überhaupt kein Plan, wo soll das Seminar sein?
Ja, ich war.
Und so viel ich informiert bin, war der entscheidende Ideengeber dann Monsignor Imkamp, der lange Jahre Wallfahrts Direktor in Maria Vesperbild war. Der war mit Monsignore Camille Perl befreundet und er hat ihm den Tipp gegeben, wie wäre es mit Wiegratsbad. Und das Besondere daran ist, dass es in Wiegratsbad Menschen gab, die tatsächlich uns erwarteten, ein Seminar erwarteten.
In Wiegratsbad?
So ist es. Also Wiegratsbad geht zurück auf die Antoni Rädler, die dort angeblich Erscheinung gehabt hat in den 30er oder 40er Jahren, weiß ich mir so genau habe ich mich jetzt damit auch nicht beschäftigt, weil das jetzt für uns nicht entscheidend ist, aber trotzdem, man muss die Vorgeschichte kennen, die damals schon einiges vorausgesagt hatte, nämlich dass in Wiegratsbad, wo sie selber war, ein Wallfahrtsort entstehen wird, wo die Leute mit Bussen aus allen Richtungen kommen, dass dort eine große Kirche entstehen wird und dass dort ein Priesterseminar entstehen wird.
Mhm.
Die erste Aussage von ihr hat sich in den 60er Jahren zu erfüllen begonnen. Da kamen die Leute mit lauter Bussen. 1976 wurde tatsächlich die große Kirche, die Sühnekirche, eingeweiht. Mit 1200 Sitzplätzen. Und die andere Aussage, die sie über die Zukunft gemacht hatte, hat sich dann 1988 bewahrheitet. Und davon wusste natürlich auch der Bischof.
Mhm.
Er ist ja der Dezernbischof. Also Wiegratsbad gehört zur Diözese Augsburg. Und als 1976 der Bischof die Kirche einweihte, verkündete er öffentlich, liebe Leute, ich bin hier der Bischof. Und ich sage euch, hier kommt kein Seminar hin. Denn für ein Seminar ist ja der Bischof zuständig.
Ja.
Und diese Aussage wiederum war provoziert vor allem durch die Aussagen von Pater Johannes Schmidt, ein Passionist, der in Wiegratsbad als Wallfahrtspriester wirkte. Und der nicht nur gestützt auf die Serien Antoni Rädler, sondern auch auf eigene Eingebung, egal wie man das nennen will, der den Leuten gesagt hat, hier kommt ein Seminar hin. Und hat das nicht ein-, zweimal gesagt, hat das immer gesagt. Ich war über Jahre hinweg, hat die Leute aufgerufen, spendet für das Seminar, wir wollen ein Seminar bauen. Und tatsächlich wurde dann das Pilgerheim gebaut. Ja. Und was ich jetzt erzähle, weiß ich von seinem unmittelbaren Nachfolger, Pater Dr. Rupert Gläser. Der war bei der letzten Begegnung dabei, als Bischof Stimpfle den Pater Johannes besuchte. Das war 1987. Pater Johannes ist am 8. Juli 87 gestorben. Und im Mai 87 hatte Papst Johannes Paul II. Auf seiner zweiten Deutschlandreise das neue Priesterseminar in Augsburg eingeweiht. Und nach dieser Einweihung und vor dem Tod von Pater Johannes hat Bischof Stimpfle noch einmal den Pater Johannes besucht, weil es abzusehen war, dass er nicht mehr lange leben würde. Da war Dr. Gläser dabei und er erzählte uns, dass kaum das Bischof Stimpfle das Zimmer betritt, kaum dass er das getan hat, legt der Pater Johannes wieder mit der Faust auf den Tisch und sagt zum Bischof, und hier kommt doch ein Seminar hin. Der Bischof ist ganz konsterniert, gerade ein neues Seminar eingeweiht worden.
Vom Papst.
Genau. Und dann bemerkt das der Pater Johannes und sagt dann zu ihm, Vater Bischof, so hat ihn immer gesprochen, Vater Bischof, Sie können ganz beruhigt sein, es wird ein internationales Seminar aus Rom sein. Und bei anderer Gelegenheit hat er zum Beispiel gesagt, ich sehe die Seminaristen und Priester mit Soutane über den Platz gehen. Das hatte mir jemand erzählt, der das selber direkt aus seinem Mund gehört hat, also eine Augenzeugenbericht. Also nur als Beispiel. Er hat bei anderer Gelegenheit gesagt, es wird kurz nach seinem Tod kommen und es wird ein Seminar der alten Schule sein. Das sind alles Aussagen, die dokumentiert sind. Ne? Und wie gesagt, er ist im Juli 87 gestorben und im November 88 konnten wir dann das tatsächlich unser Seminar dort eröffnen, obwohl wir es nicht gesucht hatten. Sondern das war eben Imkamp, Monsieur Imkamp, der die Idee hatte, der die Idee einfach mal ins Spiel brachte und das den Camille Perl sagte. Und die haben die Idee dem Bischof vorgebracht und Bischof Stimpfle sagte dann, ja, das geht eigentlich nicht, weil wir haben jetzt das Pilgerheim an Kolping verpachtet.
Kolping war, die, die das nicht wissen?
Also dieser Kolping-Verband.
Okay, ne? Ja.
Im Sinne der katholischen Arbeitnehmer.
Ja, ne? Also von, ein Sozial...
Von Adolf Kolping.
Ja.
Also eine altehrwürdige Einrichtung, die ja sehr verbreitet ist.
Ja.
Und dann ist also Bischof Stimpfle nach Wiegratzbad gereist, um mit Dr. Gläser zu sprechen und mit ihm das zu besprechen, da, dass die diese Idee haben. Und da sagt Dr. Gläser zu ihm, Herr Bischof, tatsächlich sollte der Vertrag, der Pachtvertrag unterschrieben werden, aber kurz vorher ist der Vertreter von Kolping krank geworden. Der Vertrag ist nicht unterschrieben. Wir sind frei, die Petrusbruderschaft hier aufzunehmen und ein Seminar hier zu eröffnen. Und jetzt im Detail weiß ich nicht mehr, aber irgendwie hat Bischof Stimpfle sich rückversichert beim Papst, dass es auch wirklich der Wunsch des Papstes ist, dass uns ein Seminar ermöglicht wird. Und er konnte sich dann auch immer auf gegenüber seinen Kritikern darauf berufen, dass er nichts anderes tut, als den Wunsch des Papstes zu erfüllen.
Okay.
Ja klar, also er wurde natürlich da auch sehr dafür kritisiert. Ja, und wie gesagt, die Idee ging nicht von uns aus. Aber als wir dann nach Wickersbad kamen, wir wurden erwartet. Und all diese Hintergründe auch, das habe ich auch zum Beispiel überhaupt erst von Dr. Gläser erfahren. Ich wusste überhaupt nichts von der Voraussagung.
War ja.
Im Gegensatz zu Walter Schmidt ja einige Jahre vorher.
Und als Sie dann da ankamen, was hat Sie da erwartet? Also heute kann man es ja sehen, es ist dieses Pilgerheim, es ist die Kirche.
Genau, es gab damals nur das Pilgerheim, aber nicht der Bau, in unserem Bau des Priesterseminars. Das ist dann erst 2000 errichtet worden. Und wenn man also davor steht, der linke Trakt des Pilgerheims, der wurde uns zur Verfügung gestellt.
Ja.
Und der mittlere, wurde weiterhin als Pilgerheim benutzt.
Mhm.
Ja. Und damals waren wir natürlich nicht so viele wie jetzt. Der linke Trakt hat dann zunächst einmal einigermaßen ausgereicht. Hatte jeder Seminarist und jeder Priester ein Zimmer. Es wurde dann später noch das sogenannte Joanneum benutzt, ein Haus, das uns zur Verfügung gestellt wurde, wo dann weitere Seminaristenzimmer untergebracht wurden. Ja, also das war praktisch der Anfang.
Und was war das für ein Gefühl, als man dann nach dieser Zeit, nach diesem Sommer, sich da wieder getroffen hat?
Ja, natürlich ein Aufbruchsgefühl. Ne? Wir haben dann auch sofort dann Werbung gemacht, also Seminar ist eröffnet. Ab sofort nehmen wir Neueintritte entgegen. Es gab auch einige Neueintritte. Und dann natürlich auch die Seminaristen von der Pius-Bruderschaft, die von Anfang an dabei waren. Das Wichtigste waren jetzt Dozenten zu finden. Teilweise haben wir selber unterrichtet, teilweise haben wir Dozenten gefunden. Das Ganze war zweisprachig, deutschsprachig und französischsprachig. Und das ganze Lehrprogramm, sowohl in deutscher wie in französischer Sprache.
Mhm.
Also Gott sei Dank war ich in dieser Aufgabe nicht involviert. Also das war sehr, sehr mühsam und anstrengend. Aber wir haben es geschafft, dass wir immer gerade wirklich genügend Dozenten hatten. Teilweise auch Dozenten, die von außen kamen, dann so ein ganzes Semesterprogramm im Blockunterricht gegeben haben. Mhm. Dozenten, die regelmäßig gekommen sind. Und eigene Priester, die dort vor Ort dann auch gewohnt haben. Ja, und das ist dann langsam gewachsen. Ja, und hat dann immer stabilere Formen angenommen. Ja, es kam dann zum Beispiel dann auch einzelne Priester noch hinzu. Ich glaube, im November oder Dezember kamen dann weitere Priester von der Piusbruderschaft dazu, der Mario Hausherr, der unterrichtet hat. Es war immer gerade so viel, dass es wirklich gerade gelangt hat. Und ich habe noch einmal dann im November 88 zusätzlich mit einem Studium begonnen. Mhm. Der Philosophie. In München. Bei Professor Spemann.
Ein bekannter Name.
Genau. Ja, und der Kontakt mit Spemann, der kam auf folgende Weise zustande. Wir hatten die Entstehung der Petrusbruderschaft, die Gründung der Petrusbruderschaft, auch in der Presse bekannt gegeben. Hat eine Stuttgarter Presseerklärung herausgegeben, war noch vor der eigentlichen Gründung am 18. Juli. Dann kam und diese Erklärung, die wir in Sigmunds Herberg aufgesetzt hatten, war auch eingeschickt, das wurde auch dann veröffentlicht in einem Artikel in der Tagespost. Ich muss dazu sagen, als ich weggegangen bin von Stuttgart, Stuttgart-Feuerbach, ne, dort war es Priorat der Piusbruderschaft, und als ich nach Österreich gefahren bin, meine ganzen Sachen hatte ich ja noch dort gehabt. Ja, mein ganzes Eigentum. Und das heißt, ich musste wieder zurück in das Priorat der Piusbruderschaft in Stuttgart-Feuerbach, um meine Sachen da auszuräumen und zu holen. Das war irgendwo in der Woche eben zwischen dem 10. und 17. Juli.
Mhm.
Und zufällig, als ich dort ankam, kam an dem Tag in der Tagespost der Artikel über uns. Tagespost ist damals noch dreimal in der Woche erschienen. Mhm. Weiß nicht mehr, welcher Wochentag das war. Und da hatten die über erst erfahren, dass wir in Rom waren und die Petrusbotschaft gegründet haben.
Ja. Boah, das wird aber eine nicht ganz einfache Begegnung gewesen sein.
Allerdings, die Bürokraft, die dort gearbeitet hat und so weiter, war die Cousine von Pater Schmidberger, Frau Huber. Und die hat mir zitternd die Tagespost unter die Nase gehalten. Das haben sie gemacht. Das war irgendwo bis zum Teil auch manchmal auch, ja, menschliche Tragödien, also auch Freundschaften, die dadurch belastet wurden. Ich muss sagen, Pater Mäßen hat uns zwar auch irgendwo Verrat vorgeworfen, aber trotzdem menschlich war es in Ordnung. Mhm. Ja, also bin gut mit ihm zurechtgekommen. War keine persönliche Anfeindung und so weiter.
Ja.
Aber es war doch eine Situation, ja, auch eine Herausforderung, ne? An unser Christentum, dass wir auch christlich miteinander umgehen. Obwohl jetzt das Tischtuch zerrissen war. Jedenfalls habe ich dann dort alle meine Sachen geholt und dann bei Bekannten gelagert. Das waren übrigens die Eltern von Pater Gregor Pahl, der damals noch nicht auf der Welt war. Dort konnte ich dann alle meine Sachen zwischenparken.
Aha.
Und irgendwo musste ich jetzt bleiben. Und zu den Familien, die zu uns gehörten, also die auch jetzt unseren Schritt mitgegangen sind, waren auch zwei Familien aus Oberstenfeld. Und die gingen 2 Wochen in den Urlaub. Zuerst die eine Familie für 2 Wochen und dann die andere Familie für 2 Wochen. Und die haben gesagt, immer wenn sie weg sind, dort in der Familie kann ich ins Haus und dort wohnen. So war das. Und da zwischendurch ja auch dann die Grüne in der Schweiz war und so weiter, hatte das gerade bis zum 15. August gereicht. Da, weiß nicht mal, 14. oder 15. oder 16. August, um die Zeit, ist die zweite Familie zurückgekehrt und da musste ich wieder raus.
Ja.
Nun war es so, der Professor Spähmann, den ich bis dahin überhaupt nicht kannte, der hatte eben aus der Zeitung erfahren, dass die Petrusbruderschaft entstanden ist. Und der war nun sehr interessiert daran, uns kennenzulernen, weil er schon auch die alte Theologie ja schon kennengelernt hatte. Der war manchmal inkognito nach Feuerbach gegangen, so ab und zu, aber ich hatte ihn nie bemerkt, wusste nichts davon. Und durch einen Pfarrer, mit dem er befreundet war in Schwäbisch Gmünd, hatte er dann erfahren oder die Adresse bekommen, eine Telefonnummer von Herrn Noll. Und so kam der Kontakt zustande. Und dann hat Herr Noll gesagt, er würde uns gerne mal einladen und uns kennenlernen. Und hat uns dann eingeladen für den 15. August. Ja, und da war also, ich glaube, Bernd Gerstle war da dabei, der ja Seminarist gewesen war bei der Piusbürgerschaft. Und ein paar führende Laien, weiß nicht mehr genau, vielleicht noch andere Seminaristen. Und ich als Priester. Das war also der Tag, wo ich Professor Spähmann kennenlernte, zusammen mit seiner Frau. Mhm. Also ganz frisch, ganz neu. Er hat auch uns nicht gekannt. Und wir haben das so ein bisschen erzählt. Und dann fragt die Frau Spähmann, Herr Pater Reckenwald, wo wohnen Sie eigentlich? Da habe ich gesagt, bis heute habe ich in Oberstenfeld gewohnt und da muss ich jetzt raus und wo ich jetzt bleiben werde, weiß ich nicht. Und da sagte sie, kommen Sie zu uns. Und da war dann meine neue Bleibe und das blieb meine Bleibe bis zur Eröffnung des Seminars Anfang November. Ja, also vom 15. August oder 17. August, ich war dann noch ein, zwei Tage nach Hause gefahren ins Saarland und dann bin ich dort eingezogen. Er hat dann 3 Wochen Ferien gemacht, mit seiner Frau ist er weggefahren, war 3 Wochen das Haus für mich alleine wieder da. Er ist in den Ferien krank geworden, es sind 3 Wochen, wurden 6 Wochen, wo ich dann ganz alleine im Hause von Professor Spähmann gelebt und gewirkt habe. Und da muss ich sagen, das war für ihn, das zeigt mir auch seine menschliche Größe.
Ja.
Ich war für ihn total unbekannt. Ja. Halt sofort haben die beiden mir diese Bleibe gegeben und auch dieses Vertrauen, auch mich allein im Haus zu lassen. Ja. Und natürlich seine Bücher gesehen, die Philosophie, das war schon immer eine Leidenschaft, die ist wieder aufgeflammt. Und ich dachte, jetzt, wo es, das Seminar gab es ja noch nicht, jetzt war alles neu. Jetzt ergreife ich die Chance und fange wieder an, Philosophie zu studieren. Er hatte in Stuttgart gewohnt, aber in München unterrichtet. Und da war für mich der Entschluss fest. Da habe ich mich dort eingeschrieben, immatrikuliert in München. Und das Semester begann am 2. November. Ja. Also, und dann hatte ich jetzt 3 Sachen. Mhm. Ich hatte die Vorlesungstätigkeit in Wickratsbad, die im November begann. Mein Studium am 2. November in München und das Wochenende über in Stuttgart.
Wo Sie als Priester gewirkt haben.
Genau, ja. Als der zuständige Seelsorger. Ja. Und als dann Pater Hausherr zu uns stieß, ich glaube im Dezember, habe ich ihn gefragt, ob er nicht Stuttgart übernimmt, weil diese 3 Sachen, das zerreißt einen so sehr. Ne? Und er hat dann ab Weihnachten 88 Stuttgart übernommen war. Er hat für Stuttgart zuständig. Einige Jahre bis zu seinem Tod und dann hat Pater Gerstes übernommen.
Ja. Und diese Zeit, wenn wir nochmal kurz zurückschauen, also eben für Sie, Sie haben bei Dr. Spähmann gewohnt, eben, aber es gab auch so viel zu tun. Waren Sie mit den anderen Priestern im Kontakt? Wer hat all diese Sachen ausgearbeitet? Ja. Man muss irgendwie wahrscheinlich ein Lehrplan machen und ich weiß nicht, ob Rom oder der Bischof das absegnen musste.
Ja, also es war ganz klar, Regens wird auch Pater Wiesig, ne? Der war dann auch in den ersten Jahren gleichzeitig Generaloberer und Regens, Pater Baumann, Subregens und die haben schon Erfahrung, das haben die alles gemacht.
Okay.
Ja, also diese Kleinarbeit und die Dozenten, da war ich jetzt nicht involviert, aber das war auch eine unglaubliche Herausforderung. Ja. Und da gab es auch natürlich auch Hilfen, ja, dass uns Tipps gegeben wurden, den und den kann man fragen, den und den Dozenten. Wie gesagt, es gab dann sehr viele Gastdozenten und man hat das irgendwie tatsächlich zusammengekriegt. Und dieser Lehrplan, ja, der wurde auch von Rom geprüft und abgesegnet. Das war also von Anfang an seriös.
Ja. Und wann hat dann München auch, haben Sie da auch schon als Priester dann gewirkt, als Seelsorger während dem Studium oder noch nicht?
Nein, natürlich hat Kontakt gehabt zu Studenten. Ich war wieder ein ganz neues Leben. Ich habe zum ersten Mal in einer Uni studiert. Vorher war ich ja nur im Seminar in Karlsruhe gewesen. Ja, und dadurch hat sich natürlich vieles so an Möglichkeiten eröffnet, Studentenkreise und so weiter. Und ich bin auch in Sotane gegangen und da braucht man nicht viel zu erklären, wo man steht und man ist auch viel gefragt worden, ja, und hat sich auch sehr vieles ergeben. Die Frage war natürlich, wo kann ich zelebrieren? Im ersten Semester bin ich hin und her gependelt.
Ja.
2-mal in der Woche mit dem Zug.
Ja.
Dienstags und Donnerstag. Ich hatte dann immer jeweils übernachtet bei Gläubigen, bei Bekannten, privat irgendwo, ist auch teilweise vermittelt worden von Pater Baumler, Pater Wiesig, weil die kannten sehr viele in München. Ne? Das war dann immer eine Nacht und freitags hin und zurück. Mhm. Ja, Pater, der Professor Spähmann hatte seine Vorlesungen immer freitags und dienstags, glaube ich, oder mittwochs sein Seminar.
Mhm.
Und die Notwendigkeit, in etwas zu suchen, wo ich in München zelebrieren kann, die ergab sich erst, als ich dann auch nach München gezogen bin. Ja. Ich hatte insgesamt dann 3 oder 4 Semester in München gewohnt. Und zuerst, das war dann, glaube ich, im Sommersemester 89, in einem im einzigen Gästezimmer eines Frauenordens, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, auf jeden Fall war das die Herzogspitalkirche im Zentrum von München. Und die ist auch bekannt durch eine Gnadenmadonna, die dort ist, die Muttergottes von der Augenwende, wo sich einmal die Augen gewendet haben vor ein paar hundert Jahren, die genaue Geschichte kann ich nicht. Gibt es auch ständige Anbetung und einem Seitenaltar, dort wo die Gnadenmadonna steht, dort konnte ich zelebrieren. Und jetzt war Folgendes, dass ich natürlich überhaupt jetzt nach München komme und dort wohne, habe ich mir gedacht, also das will ich fairerweise auch dem Ordinariat mitteilen. Und habe das da auch getan, war auch vom Weihbischof empfangen worden. Das war damals ein Weihbischof, den Namen habe ich vergessen, der uns gegenüber wohlgesonnen war, der aber auch nicht mehr viel zu sagen hatte, der war emeritiert, soviel ich weiß. Auf jeden Fall war das denen bekannt. Genau, das war das Sommersemester, das am 2. Mai beginnt. Ich bin am 1. Mai angekommen, 1. Mai abends. Am 2. Mai war dann der erste Vorlesungstag. Und am 3. Mai, wo ich wieder zelebrieren wollte, sagt mir der Sakristan, er hätte einen Anruf bekommen aus dem Ordinariat, dass ich aber nicht predigen dürfe. Nun war das eh kein Thema. Ich meine, ich zelebriere da alleine werktags. Sonntags bin ich in Wiegratsbad. Also hätte mich eigentlich nicht jucken brauchen. Trotzdem war ich empört. Warum wird mir Predigt verboten? Ich habe noch nie gepredigt. Was haben die gegen mich? Ich will hier als ganz normaler Priester gelten. Ja? Und dann habe ich einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe es am Ordinariat geschrieben und gefragt, warum? Wie sollen die mir das mal begründen? Und dann bekam ich das schriftlich natürlich. Und damit war es bindend. Vorher, das war, da hätte ich sagen können, ja, eine unverbindliche Mitteilung an. Und das hat mich also wirklich gewurmt. Obwohl ich gar nicht vorhatte, zu predigen. Ich hatte nicht vor, sonntags dort zu bleiben, da heimlich eine Gemeinde aufzubauen und so weiter. Was es aber gab, war Pater Brosinger, der auch zu uns gehörte und der hatte in der Damenstiftskirche begonnen zu zelebrieren, war dann aber nach Rom gegangen und dann wurden diese Gottesdienste in der Damenstiftskirche fortgesetzt von Priestern der Diözese. So. Und da wurde mir als Grund dann gesagt, sie hätten schlechte Erfahrungen gemacht mit Pater Brosinger. Und ich habe mit dem Rücksprache gehalten und das war also mit Sicherheit nicht der Fall. Er hat nie über heiße Themen geredet, er hat nie gegen die neue Liturgie gepredigt und das glaube ich auch, weil das auch seiner Gesinnung entspricht. So hätte ich ihn ja auch eingeschätzt. Er ist ein ganz großer Liebhaber der Bibel und der hat einfach das Evangelium ausgelegt. Und selbst wenn es so wäre, Entschuldigung, aber mich einfach in Sippenhaft zu nehmen, naja, auf jeden Fall habe ich dann nach langer Zeit dann auch eine Audienz bekommen, dann bei Kardinal Wetter, das war damals der Bischof von München, zusammen mit seinem Generalvikar, Namen habe ich vergessen, der Gruber war, weiß nicht mehr, und Pater Baumann und ich. Und haben darüber geredet und Kardinal Wetter hat Wert darauf gelegt, dass es keine Strafe für mich ist, ne? Weil ich habe ja nicht so schön kommen lassen, gar nichts, er hat mir gar nichts vorzuwerfen, nur eine Vorsichtsmaßnahme als Übergangslösung. Wohin der Übergang gehen soll, weiß ich nicht. Also es sei nur vorübergehend. Und Und aber er wird es nochmal überlegen. Und dann kam dann nachher im Nachhinein der Bescheid, nein, er bleibt bei seiner Entscheidung. Das Predigtverbot bleibt. Da muss ich nur ehrlich sagen, das sind so Nadelstiche, die einem einfach wehtun. Weil man gemerkt hat, man ist nicht voll akzeptiert. Es gab andere kirchliche Kreise, andere Personen, wo das Gegenteil war, die gesagt haben, ihr habt da wirklich alles auf eine Karte gesetzt, ihr habt eure Treue bewiesen für Rom und ihr seid willkommen. Ja. Ganz besonders Pater Zimmer, der hätte geweiht werden sollen im Sommer, nicht wahr? 88.
Das heißt, er war ja Diakon,
Er
das
war
heißt irgendwie
Diakon.
mittendrin.
Der stand davor, ein paar Tage später, am 30. Juli, hätte die Priesterweihe stattfinden sollen. Und er hat auf die Priesterweihe verzichtet. Er hätte auch sagen können, komm, lassen wir 5 Grad sein, ich lasse mich noch weihen und dann gehe ich. Ja, das sind wirklich, das waren Glaubensentscheidungen. Und wenn dann so etwas passiert, das tut einem schon weh und stellt einem dann auch trotzdem wieder, sagen wir mal, den Glauben und das Vertrauen auf die Führung Gottes, auf die Probe. Ne? Aber hat sich alles gut ergeben. Also offiziell ist das Predigtverbot nie aufgehoben worden. Also
Bis heute haben sie ein
Karl
Predigtverbot.
Marx. Naja, es war so, ich war dann schon längst in Köln. 19, also waren um die Jahrtausendwende, im Jahr 2000 oder so. Also 12 Jahre, 11 Jahre später. Da hatte ich begonnen mit Jugendfreizeit, mit Mädchenfreizeiten. Mein Mitbruder Pater Ram hat die Jugendfreizeiten gemacht. Und dann ist mir empfohlen worden, da in der Nähe von Bad Feilenbach, da gibt es einen schönen Bauernhof, da kann man so etwas machen. Oh, wunderbar, mache ich. Und da fällt mir ein, Moment, das liegt in der Diözese München, ne? München-Freising.
Da steht noch ein Übergang an.
So, und dann habe ich also an das Ordinariat geschrieben nach München, ja, dass da eigentlich noch ein Predigtverbot existiert, aber es hieß ausdrücklich nur als Übergangszeit und inzwischen habe ich mein Studium beendet in München. Es besteht keine Gefahr, dass ich in München irgendwas, dass ich dort Sesshaft wäre, dass ich ein Apostolat aufbaue. Ich gehe davon aus, dass das Predigtverbot nicht mehr gilt. Und da ich keine Antwort bekommen habe,
Gehen Sie davon aus, dass es nicht mehr
so ist
besteht.
es, genau.
Okay. Wow.
Also das nur so nebenbei. Und dann war ich also ein Semester dort zu Gast in dem Kloster direkt neben der Herzogspitalkirche, wo ich das einzige Gästezimmer bekam. Dann hieß es nach dem Semester, das können Sie nicht fortsetzen, Sie brauchen das auch immer wieder zu anderen Zwecken. Und dann hatte ich die Gelegenheit, irgendwo in Untermiete zu wohnen, in München-Neuhausen. Und die Mieterin wohnte nicht dort. Also ich hatte praktisch diese kleine Wohnung für mich in einem Hochhaus. 2 Semester habe ich dort gewohnt. Und dann habe ich dort also einen kleinen Altar mir eingerichtet in einem Zimmer, wo ich praktisch auch nur dafür benutzt habe. Ja, und dort zelebriert für mich, weil es auf die Schnelle sonst nichts gab. Und dann hatte München davon irgendwie erfahren. Ich weiß nicht mehr, ob ich das selber denen geschrieben habe. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kam dann die Antwort, das darf ich nicht. Ich muss in einer Kirche zelebrieren. Umso besser. Und die haben dann für mich in einem Blindenheim eine Kapelle ausgesucht. Dort sollte ich zelebrieren. Nun, ja, also Blindenheim, Leute sehen mich nicht, sie hören mich nicht, weil ich nicht predigen darf. Gut, aber also einem Ort, wo ich möglichst wenig Schaden anrichte. Ne? Nun war es aber so, der Altarraum war so eingerichtet, dass ich nicht versus Tabernaculum zelebrieren konnte. Ich wäre gezwungen gewesen versus Populum und den Tabernakel habe ich unmittelbar im Rücken gehabt. In der Rückenhöhe. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Mache ich nicht. Und bin dann selbstständig auf Suche gegangen, wo ich es zelebrieren konnte. Dann habe ich ein schönes Altenheim gefunden mit einem sehr schönen Altar. Fast so ein bisschen barock und hat genau gepasst. Der zuständige Seelsorger dort mit Collar war konservativ. Das war ideal. War auch zu Fuß gut erreichbar von dort, wo ich wohnte. Und er hat gesagt, nein, das macht er nicht. Ihm zu viel Aufwand und hat seinen Sakristan gesagt, ich kann mir alles selber einrichten. Er hat keine Arbeit. Und das ging nicht. Und das war für mich auch wieder ein Schlag. Hat von einem Priester, wo ich jetzt eher so als möglichen Freund, als Gesinnungsgenossen empfunden hätte, dass es daran scheitert. Ja. Also es gab wirklich auch Phasen der Entmutigung. Und es war dann Professor Spähmann, der für mich eine Zelebrationsmöglichkeit fand, ein Seitenaltar der Ludwigskirche, des Universitätskirche. Mhm. Ja. Und dort habe ich dann während dieser beiden Semester zelebriert am Seitenaltar, in einem Seitenraum, Nebenkapelle, in der Ludwigskirche. Und es gab dann ein Zelebrationsbuch, durfte ich mich aber nicht eintragen. Damit also der Pfarrer, also das war damals, also als ich erneut die Petrusbürgerschaft, ich wurde ganz, ganz misstrauisch, betrachtet. Und das waren auch alles Dinge, die Professor Spähmann, die Cordelia und seine Frau Cordelia Spähmann mitbekamen. Mhm. Ja, und die es genauso empfanden wie ich. Was ist hier los in der Kirche? Es werden die Priester und die Gläubigen, die einfach die alte Liturgie von Herzen lieben und das hochschätzen und so weiter, die werden von manchen wie Paria behandelt. Ne? Und wo kommt diese Aversion gegen die alte Liturgie her? Ja? Darüber hat er dann auch Professor Spähmann einen Aufsatz geschrieben. Mhm. Sehr interessant, dass eigentlich das ja vor einem schlechten Gewissen zeugt. Wenn die neue Liturgie wirklich organisch aus der alten hervorgegangen wäre, dann bräuchte man nicht diese feindselige Haltung zu haben gegen die alte Liturgie. Ja? Und dann wäre es auch normal, dass zum Beispiel auch in den ganz normalen Priesterseminaren die Seminaristen die alte Liturgie kennenlernen, als die Herkunftsort der neuen Liturgie. Aber dass es hier ein Gegeneinander gibt, ein Gegensatz, wird teilweise eben auch von den Anhängern der Liturgiereform selber so empfunden und gesehen, weil es eben doch, zumindest in gewissen Ausprägungen, in der Art und Weise, wie sie angewendet wird, ein Bruch bedeutet. Aber das ist ein eigenes Thema. Und deshalb war es gerade ein Anliegen von Papst Benedikt, diesen Bruch zu heilen und auch liturgisch eine Versöhnung und herzustellen und eine Art, die neue Liturgie zu zelebrieren, dass hier eine Kontinuität besteht und nicht ein Bruch.
Ich möchte gleich nochmal auf Papst Benedikt oder vor allem dann zu dieser Zeit noch Kardinal Ratzinger zurückkommen. Das ist eine Frage, auch vielleicht ein bisschen persönlich motiviert. Aber wenn Sie diese Nadelstiche erfahren haben, die umso mehr wehtun, da wo man sich eigentlich unter Freunden auch glaubt, oder auch zu Hause, in der Kirche, das ist unser Zuhause, das ist unsere Mutter. hatten Sie, es gibt, können dann zwei verschiedene Arten von der Versuchung kommen. Die eine ist, ja, wir sind tatsächlich in eine Falle gelaufen, auch wenn das jetzt alles schön und gut und so weiter, aber effektiv jeden Tag merke ich, nein, ich bin nicht gewollt und so wie ich bin, ist nicht gut. Das könnte die eine sein und die andere könnte sein, ja, ist es das wert? Also jetzt sind wir halb zu Hause. Ja, vielleicht der ein oder andere Kompromiss braucht es noch, aber gibt ja, je nachdem ist vielleicht auch vom Temperament ein bisschen unterschiedlich, aber die beiden Versuchungen tun sich ja auf, wenn ich an diesen Punkt komme.
Da muss ich ehrlich sagen, das war keine Versuchung für mich. Ja. Ich habe nie das in Frage gestellt.
Ja.
Und im Gegenteil, das war für mich eher eine Bestätigung.
Mhm. Das müssen Sie jetzt ein bisschen ausführen.
Genau. Es gab zum Beispiel einen Priester, der mich wirklich also angefaucht hat und gesagt hat, wären Sie bloß bei Lefebvre geblieben. Das heißt, das ist keine Bestätigung. Die Modernisten waren froh, dass Lefebvre endlich draußen war. Das ist mir auch berichtet worden, aber auf der Priesterseminare, wo die Sektkorken knallten, als wegen der Bischofswein, der Bruch vollzogen war. Jetzt sind wir die endlich los.
Ja.
Und das war eher eine Bestätigung. Aber es war mehr wirklich immer emotional, ne? Auch Entmutigung und. Aber es war kein Zweifel. Es war kein Zweifel daran, weder daran, dass unser Weg richtig war, noch ein Zweifel an der Glaubwürdigkeit Roms.
Mhm.
Ja, weil es war dann auch oft Rom, wo uns den Rücken gestärkt hat. Auch zum Beispiel jetzt, ich hatte erwähnt, der Anfang unserer Zelebration in Stuttgart.
Mhm.
Das war erstmal vorläufig gegeben, ja, und dann aber wollten die das dann doch irgendwie drosseln. Und es war also dann wieder Rom, Monsignor Perl und so weiter, die sich für uns eingesetzt haben, dass es dort weiterging. Dass es dort wirklich. Dass wir dort unvermittelt weitermachen konnten, nicht wahr? Und da muss ich zum Beispiel auch sagen, als 1989 Bischof Kaspar geweiht wurde, er war uns gegenüber sehr, sehr fair und wohlwollend.
Mhm.
Der ist auch kritisiert worden, auch bei meiner Kirchenversammlung, und hat er gesagt, es haben so viele Gruppen in unserer Kirche Platz, da ist auch Platz für die Petrusbruderschaft. Er hat sich voll dahinter gestellt, dass wir also auch in seiner Diözese zelebrieren dürfen. Also irgendwann kam ja auch Neckarsulm dazu, ein zweites Standbein, ein zweiter Ort, Zelebrationsort in der Diözese. Ich weiß nicht mal, unter wem das war, wann das war. Also hier hat sich gezeigt, im Großen und Ganzen sind wir wirklich mitten in der Kirche gelandet und dort willkommen. Und diese Flügelkämpfe existieren unabhängig davon. Das sieht man ja auch. Ich war. Es ist ja nicht nur die Petrusbruderschaft, die angegriffen wird, sondern viele konservative Gemeinschaften.
Einer von den ganz wichtigen Unterstützern, den wir immer wieder mal jetzt getroffen haben, schon in diesen, in der theologischen, in diesem theologischen Ringen mit der Pius-Bruderschaft vor dem Bruch, der dann eben zu diesem wichtigen Protokoll der Übereinkunft geführt hat. Dann aber auch, als Sie selber nach Rom gefahren sind. Und dann aber auch danach war ja eben Kardinal Ratzinger, genau. Später Papst Benedikt. Genau. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie Sie sich erinnern an diese Zeit, an ihn persönlich, eben auch, auch vielleicht sein Besuch in Wiegratsbad?
Genau, hat uns ja auch besucht. Vielleicht ganz kurz zu Kardinal Ratzinger. Er war ja derjenige, der die Verhandlung geführt hatte.
Mhm.
1987, auch schon vorher,
ja,
als Glaubenspräfekt im Auftrag des Papstes. Er hat unglaublich viel Herzblut da reingesteckt. Er wollte wirklich diese Wunde am Leib der Kirche, diese latente Spaltung, die da war, wollte er heilen. Und er war dann, als das Ganze geplatzt ist, unglaublich enttäuscht und erschöpft. Er soll auch wirklich geweint haben. Und das will ich noch kurz sagen, dass er später als Papst Benedikt noch einmal diesen Versuch unternommen hat, mit der Aufhängung der Exkommunikation, mit den Verhandlungen mit der Piusbruderschaft, dass dann plötzlich, wie aus dem Nichts, das überlagert wurde mit dem Fall Williamson und dessen Relativierung des Holocaust, dass man das dann nur noch unter diesem Gesichtspunkt betrachtet hat, ein ganz großes Unrecht, das man dem Papst Benedikt getan hat. Man ihm da unterstellt hat, er hätte da mit Antisemiten und so weiter. Das ist ein Aspekt, der vollkommen daneben geht.
Ja.
Ja? Das ist wie ein Fremdkörper, der das Ganze plötzlich ein falsches Licht gestellt hat. Darum ging es nie. Ja? Man kann natürlich im Nachhinein der Piusbruderschaft vorwerfen, dass sie nicht konsequent genug gegen Williamson vorgegangen ist. Ja? Aber innerhalb der Piusbruderschaft hat das keine Rolle gespielt. Ich habe gesagt, zufällig habe ich bei ihm die ersten Exerzitien gemacht, da habe ich nie davon gemerkt. Was ich schon gemerkt habe, dass er ein bisschen überbelichtet ist. Ja, also da habe ich schon gemerkt, er hat ein bisschen so Verschwörungstheorien. Ich war überall, dahinter sind die Freimaurer, da haben wir über die Freimaurer geredet. Also ich will nur sagen, man muss verstehen, dass es ein ganz großes Anliegen von Papst Benedikt war, weil er schon als Kardinal, als Glaubensperfekt, so sehr damit beschäftigt war.
Mhm.
Und dass es für ihn eine große Enttäuschung war, dass damals das gescheitert ist. Und dass man ihm dann daraus einen Schritt gedreht hat, 2009 war es, nicht wahr? 2009, Aufhebung der Exkommunikation, der Fall Williamson, das war ganz tragisch.
Mhm.
Und das wirft wirklich ein ganz falsches Licht und ein auf Kardinal Ratzinger. Und wenn man ihm da irgendetwas vorwirft im Sinne mangelnder Sensibilität gegenüber dem Juden und Antisemitismus, ist ein ganz großes Unrecht, das man da tut. Also das nur nebenbei. Ja. Kardinal Ratzinger, ihm war es einerseits ein Anliegen, diese Wunde zu heilen, die Einigung mit Erste Bolivere zu erreichen, dann durch die Errichtung der Petrusbruderschaft auch das Schisma überflüssig zu machen, wie er sagt.
Mhm.
Warum? Er wollte wirklich den Gläubigen, die mit Lefebvre verbunden waren, eine Heimat in der Kirche anbieten. Ja? Und wenn er sagt, er will das Schisma überflüssig machen, ist das genauso eigentlich harmlos oder aufrichtig gemeint, wie in den Fällen, wo Lefebvre selber gesagt hat, die Aufgabe der Piusbruderschaft ist es, sich selber überflüssig zu machen. Ja, dann, wenn in seinen Worten Rom zur Tradition zurückgekehrt ist, nicht wahr, und alles wieder gut ist, dann brauchst du die Piusbruderschaft nicht mehr. Also nur erstmal in dem Sinne, ja, also dass man auch seitens der Piusbruderschaft dem Kardinal Ratzinger dieses Wort nicht schief auslegen darf. Über das Schisma überflüssig machen, in dem Sinn, als ob alles nur eine Aktion gewesen wäre gegen die Piusbruderschaft.
Mhm.
Nein, das ist eigentlich eine goldene Brücke, auf die dann auch die Piusbruderschaft hätte gehen können. Und sie hätte diese Brücke auch wieder 2009 gehen können, wenn sie gewollt hätte. Aber diesen Kairos haben sie verpasst. Das war das eine Anliegen. Und das andere Anliegen von Kardinal Ratzinger bzw. Papst Benedikt ist auch tatsächlich die Liturgie als solche. Er sieht die Glaubenskrise und er sieht, dass ein Teil der Glaubenskrise auch die Liturgiekrise ist, der Zusammenbruch der Sakralität. Wie können wir das Heilige in der Liturgie wiedergewinnen? Darüber hat er einmal einen Vortrag gehalten. Ich war am 13. Juli 88 vor den Bischöfen von Chile, wo er auch wieder darauf eingegangen ist, auf die ganze Problematik. Wir müssen das Heilige in der Liturgie wiedergewinnen. Der Zusammenbruch des des Bewusstseins der Gegenwart des Herrn in der heiligen Eucharistie, dass die Liturgie uns etwas Vorgegebenes ist, nicht etwas Gemachtes, sondern etwas Gewordenes und Gewachsenes, dass wir nicht Herr sind über die Liturgie, dass wir die Liturgie nach Belieben gestalten können. All diese Dinge, also auch von der Sache her, war es ihm ein Anliegen. Und da sah er in der alten Liturgie so eine Art Korrektiv gegenüber diesen Entgleisungen, Missbräuchen in der praktischen Liturgiegestaltung und als Art Richtmaß, wie man auch die neue Liturgie feiern sollte. Auf eine Weise, dass hier sich hier nicht ein großer Bruch kundtut, eine Kluft zwischen alter und neuer Liturgie, sondern dass die neue Liturgie so gefeiert wird und so verstanden werden kann, dass sie in Kontinuität steht mit der alten Liturgie. Ja, und diese berühmte auch Rede über die Hermeneutik, ne, der Kontinuität statt des Bruches. Also auch von der Sache her war es ihm ein Anliegen, die alte Liturgie nicht bloß als Mittel zum Zweck der Überwindung des Schismas. Das muss man auch sehen. Und deshalb hat er, als er dann 2007 als Papst Benedikt die alte Liturgie wieder zugelassen hat, war dieser Aspekt im Blick auf die Piusbruderschaft nur ein untergeordneter Gesichtspunkt. Mhm. Sondern er sieht auch die alte Liturgie als solche, als echte Bereicherung für das Leben der Kirche. Und das war auch der Grund, warum er 1990 uns besucht hat, ne, in Wickratsbad, Ostern 1990, wegen der Liturgie und natürlich auch, um ein Zeichen zu setzen für uns, dass Rom wirklich hinter uns steht, dass wir in voller Einheit mit Rom stehen, dass wir mit dem Segen Roms wirken. Und das war auch ein sehr, sehr schönes Zeichen. Er kam ja dann nach Wickratsbad und zu Besuch des Priesterseminars, nicht der Wallfahrtsstätte. Ja? Aber natürlich die Kirche, die Wallfahrtsstätte war ja auch jetzt unsere Kirche. Dort hat er dann das levitierte Amt gehalten und ich war auch da eingebunden in die Liturgie. Es gibt halt diese Fotos, wo man mich dann auch in jungen Jahren sieht. Und dann hat er auch einen Vortrag gehalten für uns, für die Seminargemeinschaft. Und er beginnt in deutscher Sprache. Und nach ein paar Sätzen meldet sich ein französischer Seminarist, fragt, könnten Sie das auch auf Französisch sagen? Hat er es auch auf Französisch gesagt. Dann meldet sich ein Amerikaner und fragt, können Sie das auch auf Englisch sagen? Und dann sagt keiner Ratzinger, ach, dann mache ich es gleich auf Latein. Und dann hat er den ganzen Vortrag, den er auf Deutsch vorbereitet hatte, aus dem Stegreif auf Latein vorgetragen. Und kein Seminarist hat sich mehr getraut, sich zu melden, um zu sagen, das verstehe ich.
Oh, das ist eine schöne Geschichte.
Das war sehr beeindruckend. Und ich konnte ihn da auch jetzt wirklich mal so ein bisschen länger erleben live, wie er ist in seinem Charakter. Auch beim Frühstückstisch, ne, da habe ich ihm schräg gegenüber gesessen und ihn erleben konnte, mit ihm sprechen. Und ich muss sagen, er ist genauso wie zum Beispiel Peter Seewald ihn schildert. Vollkommen ohne Allüren. Bescheiden, intelligent, es geht ihm um die Sache, es geht ihm um die Kirche, er hat eine große Liebe zur Kirche, er hat eine gesunde Theologie, überhaupt kein Machtstreben und so weiter. Er ist wirklich ein Diener des Herrn, so wie er auch mal gesagt hatte, kurz nach seiner Wahl zum Papst, er will nur ein einfacher Diener im Weinberg des Herrn sein. Genau das ist es.
Ja. Und wie ist dann das Leben der Bruderschaft, natürlich ist das, Sie haben gesagt, das Herzstück ist das Seminar. Mhm. Eben Sie waren dann in München, andere hatten Stuttgart, aber wann kam, also ich stelle mir zumindest vor, die Priester, die mitgekommen waren, die mussten dann mehr oder weniger alle Fächer durchdozieren, eben zwei, drei waren noch verstreut. Wann kam auch dieses Leben wieder nach draußen? Also wann kamen vielleicht die ersten Orte? Ist man da, hat man da Strategien gemacht, wo wir jetzt als nächstes hin müssen? Wie ist es gewesen, als man wirklich gemerkt hat, okay, der Baum, der treibt jetzt auch wirklich wieder nach draußen.
Ja. Also, die beiden ältesten Niederlassungen außerhalb des Seminars waren Stuttgart und Salzburg. Stuttgart habe ich erzählt, das ging ja praktisch nahtlos über, nur am 3. Juli gab es dort keine Messe. Ab dem 10. Juli war immer die Sonntagsmesse. Es hat sich der Raum geändert, also die Örtlichkeit der Kapelle bzw. der Kirche, aber in Stuttgart waren wir immer. Salzburg ebenso, weil Pater Gorgis war ursprünglich für Salzburg zuständig von der Piusbruderschaft aus und er hatte dort dann die Verhandlungen damals geführt mit dem damaligen Bischof Berg, hieß er, glaube ich. Und auch nur mit Unterstützung von Rom konnte dann dort das Apostolat begonnen und fortgesetzt werden. Und dort kam dann bald auch ein Bischof, der uns gegenüber sehr wohlgesonnen war, Bischof Georg Eder. Also das sind die beiden Ältesten. Wie es in Frankreich war, weiß ich nicht. Da gab es sicherlich auch schon ganz am Anfang Orte, wo wir gewirkt haben, aber kenne ich mich nicht aus. Und in Deutschland ist es dann ganz langsam gewachsen. Ja, wie schon gesagt, von Stuttgart aus Neckarsulm, ich weiß nicht mehr, wann das entstand. Dann kam irgendwann Köln dazu. Ich glaube 1995 war da Emerson, der zunächst nur dort gewohnt hat und dann 97 ich dann mit Pater Ram zusammen. Genau. Soll ich davon was erzählen?
Ja.
Ja?
Ja.
Gut. Also, ja, Köln kam dadurch zustande, dass uns da ein Haus vererbt wurde. Ja. Also, was heißt Strategie? Man kann keine Strategie haben. Es hängt von so vielen Faktoren ab, Zufallsfaktoren, wo wir etwas bekommen, wo ein Bischof überhaupt reinlässt und so weiter. In Köln war es so, dass eine Frau, die ich nicht kenne, uns ein Haus vererbt hat mit einem Erbvertrag, der aber festlegte, dass wir 12 Jahre lang darin wohnen müssen. Wir hätten also das Haus nicht annehmen dürfen und dann verkaufen dürfen. Und so stand Pater Biesig vor der Frage, nimmt er das Erbe an oder nicht. Er ist zu Kardinal Meißner gefahren und der hat zu ihm gesagt, Sie dürfen zwar hier wohnen, das kann ich nicht verhindern, aber Sie bekommen von mir kein Apostolat. Das war jetzt eine echte Gewissensfrage, was soll er jetzt machen? Mhm. Und er hat gesagt, gut, ich probiere es einfach. Und 95 muss das gewesen sein, 1-2 Jahre vor mir, eben war als erstes Pater Emerson. Und er hat dort dann gewohnt und es gab in Köln eine sogenannte Indultmesse, die organisiert wurde von der Baronin von Gagern mit einer ganzen Reihe von Priestern vor Ort, unter anderem Pater Rodrigo, dem Dominikaner.
Der ja auch bei uns ab und zu unterrichtet hat, genau. Oder bis vor kurzer Zeit. Kurze Frage für die, die nicht wissen, was die Indultmesse oder das Indult ist.
Ach ja, ja.
Einfach das vielleicht noch zwei Worte.
Das Wort geht zurück auf das Indult, das Papst Johannes Paul II. 1984 rausgegeben hat, wo er wieder unter ganz bestimmten Einschränkungen und Bedingungen die alte Liturgie wieder zugelassen hat. Ja. Und das war also sehr gebunden, praktisch letztlich an den guten Willen der Bischöfe. Mhm. Ja, es gab Bischöfe, die das dann erlaubt haben, solche, die es nicht erlaubt haben, andere, die haben bestimmte Auflagen gemacht. Also das war also eine sehr eingeschränkte Sache. Mhm. 1988, als Papst Johannes Paul II. Das Motto Proprio Ecclesia Dei Afflicta herausgegeben hat, hat er wieder darauf Bezug genommen und hat die Bischöfe aufgerufen, von diesem Indult großzügigen Gebrauch zu machen. Ja. So, und eine solche Messe gab es eben auch in Köln. Ein der Zelebranten war auch Professor Bückmann, der damalige Herausgeber von Theologisches, die Zeitschrift, die von Wilhelm Schamoni gegründet worden war. Und sie hat dann gesagt, die Baronin von Gagern, ich lasse auch ab und zu den Pater Emerson zelebrieren. Das nehme ich auf meine Kappe. Und das war auch der Stand der Dinge, als ich dann 1997 nach Köln kam, habe den Pater Emerson abgelöst als Hausobere und mir wurde auch zur Seite gestellt Pater Martin Ramm, der 96 geweiht worden war, also war damals gerade ein Jahr Priester. Und für mich war es die erste Absolutatsstelle außerhalb von Wickratswarden, die ich hatte. Also ich war bis 97 war ich Dozent in Wickratswarden, dann bin ich nach Köln versetzt wurde aus dem Seminar raus. Auf Wunsch von Pater Gerstle, den damaligen Distriktsoberen. Gut. Und dann haben wir uns also vorgestellt beim Kardinal Meißner. Und er hat zu uns gesagt, Sie sind ja nur geduldet. Aber er wusste auch, dass wir immer wieder auch dort, ich glaube einmal im Monat oder ein, zweimal im Monat, die Heilige Messe gelesen haben, dass wir also dem Kreis der Priester gehörten, die diese alte Liturgie feiern. Und das hat er also akzeptiert. Und im Laufe der Zeit sind aber diese Priester immer älter geworden. Professor Böckmann ist gestorben. Pater Rodrigo ist dann nach Wickratswart gegangen. Da blieb zum Schluss nur noch einer übrig und wir. Und letztlich ist das dann ganz bei uns übergegangen. Ja, und inzwischen ist es also auch kanonisch errichtet und wir sind für die Liturgie zuständig. Also hier sieht man auch, wie das mal ganz langsam gewachsen ist. Mhm. Wo auch mal einfach eine Durststrecke durchstehen muss. Die Bedingungen sind ganz, ganz verschieden, an denen wir wirken. In Salzburg zum Beispiel ist uns eine Kirche übergeben worden. Da ist unser Priester der Rektor Ecclesiae, St. Sebastian. In Oberhausen, das ist noch nicht so alt, einige wenige Jahre, ist uns auch eine Kirche übergeben worden vom Bischof Overbeck von Essen. Mhm. Und wir sind jetzt für die Kirche zuständig. Und manchmal bekommen wir so etwas von Bischöfen, also oder sind Bischöfe, die theologisch uns eigentlich nicht so nahe stehen, großzügiger als Konservative, die vielleicht mehr so eine Art Abgrenzungsbedürfnis haben, gegenüber den noch Konservativeren. Kommt alles vor.
Kommt alles vor. Pater Reckenwald, mir sind noch zwei, drei Fragen gekommen, jetzt gar nicht mehr nur rein Erinnerung sind. Die eine Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, ist, Sie haben jetzt diese Durststrecke gerade jetzt vorher auch erwähnt. Mhm. Die gibt es ja in ganz verschiedenen Ausprägungen. Gut, wenn es um eine Niederlassung geht, die gibt es aber auch persönlich und so weiter. Haben Sie einen guten Rat oder einen Tipp, eine Hilfe, was in solchen Durststrecken hilft? Wie geht man gut mit solchen Durchstrecken um?
Auf den Herrn schauen. Und dass man sich sagt, ich als Priester wirke für den Herrn. Mhm. Und für die Kirche. Aber unter welchen Bedingungen muss der Herr festsetzen? Ich glaube gar nicht, was das für eine Spannung war vor den Bischofsweihen. Ich wusste ganz genau, ich werde in einem Jahr nicht mehr hier sein. Wo werde ich sein? Nicht wahr? Muss man sich überraschen lassen. Also, man muss wirklich, wenn du Priester werden willst, du musst dein Leben auf Gott bauen. Und zwar ganz. Und natürlich, der Wille Gottes zeigt sich in den Anordnungen der Oberen, aber wenn die offensichtlich daneben sind, wie damals jetzt bei der Bischofschaft, in den Umständen. Und dann muss man sich von Gott führen lassen. Dann weiß man, man ist in Gottes Hand. Lebe so, dass du dich immer in Gottes Hand wissen darfst. Wichtig auch, immer am Gebet festzuhalten, am Streben nach der Liebe zum Herrn, nach der Hingabe.
In San Damiano haben Sie um die Bewahrung des Glaubens gebeten. Nichtsdestotrotz kamen auch solche Verletzungen, die auch, es gibt immer Zeiten, die ein bisschen mehr oder weniger sind, aber auch junge Menschen heute und einfach Gläubige heute auch immer wieder erfahren, Verletzungen, die dann immer noch viel mehr wehtun, wenn sie aus der eigenen Familie kommen, ob es jetzt die Familie des Glaubens ist oder vielleicht auch wirklich biologisch eigene Familie. Sie haben gesagt, Sie haben einen Fehler gemacht und nicht um die Liebe gebeten. Und dennoch sind Sie nicht verbittert.
Ja.
Das wäre also meine nächste Frage. Wie geht man gut mit solchen Verletzungen um, dass man eben nicht verbittert wird, dass man ein Stück weit in der Liebe bleibt und auch vergeben kann? Wie haben Sie da einen guten Rat?
Ja, das Gebet. Die Emotionen, die sind einfach da. Da kann man nicht davon laufen. Mhm. Also es waren Verbitterung und Entmutigung. Mhm. Die sind ja unwillkürlich da, kann man nichts dafür. Aber du kannst etwas dafür, wie du damit umgehst. Und da kann mich auch wieder erinnern, Mensch, so und so, das habe ich ja auch erlebt. Und dann, Jesus hat ja vorausgesagt, wenn sie euch verfolgen. Und du meine Güte, wie gut geht's mir im Vergleich zu verfolgten Christen in anderen Ländern? Mir geht's noch viel zu gut. Ja, das muss man sicher ganz bewusst vor Augen führen, all das, was wir sowieso wissen aus dem Evangelium, die ganzen Voraussagen, die Bergpredigt und so weiter. Es kommt darauf an, sich dann daran zu erinnern und dann auf sich anzuwenden. Das ist einfach der Ernstfall der Nachfolge Christi. Eine Spiritualität, die mich vor dem Kreuz bewahrt, ist wertlos. Aber eine Spiritualität, die mir hilft, mit dem Kreuz umzugehen, die ist wertvoll, aber die muss ich dann eben dann anwenden. Das darf ich eben dann nicht vergessen. Und das geht dann natürlich auch im Gebet, dann natürlich auch mit dem Austausch mit Freunden. Und das ist das ganz große, der ganz große Vorteil der Petrusbruderschaft, dass wir eine Gemeinschaft sind. Da kann man einander aussprechen. Wenn man weiß, dem geht's ähnlich oder so, das ist eine ganz große Hilfe. Man hat eine ganze Gemeinschaft im Rücken. Und da muss ich sagen, dass es uns oft auch besser geht, wie manchen konservativen Pfarrern, die alleine waren oder sind in Pfarreien, in einer Umgebung, die ihrer Spiritualität nicht freundlich ist und die diesen Rückhalt in einer Gemeinschaft nicht haben. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges, wo unsere Seminaristen und unsere Priester schätzen lernen müssen, überhaupt eine solche Gemeinschaft zu haben. Und wenn ich dann manchmal aus München zurückgekehrt bin ins Seminar, dann war das wieder wie ein Heimkommen. Da hat man wieder aufgeatmet und die Seminaristen und war mal wieder unter seinesgleichen. Das ganze spirituelle Leben ist eine Abwechslung zwischen Wüste und Oase. In allen Bereichen.
Eine Frage, die mich brennend interessiert, ist folgende. Unsere Spiritualität, die Franziskaner, wenn ich mindestens von außen gesehen habe, es oft viel einfacher zu erklären. Und zumindest wenn ich gefragt werde, dann ein Franziskaner versteht jeder. Die leben arm, predigen den Tieren, die Benediktiner beten ganz viel und arbeiten, die Dominikaner predigen. Und bei uns es zu erklären, finde ich gar nicht immer so einfach. Weil so wie ich es verstanden habe, ist wirklich eigentlich der Kern der Spiritualität, hängt auch mit den Umständen oder dem Ziel der Gründung, nämlich der Heiligung des Priesters zusammen. Und es ist die Spiritualität der Heiligen Messe, des Heiligen Messopfers. Aber wie erklärt man das gut jemandem? Was es eigentlich in einem konkreten Leben auch an einer kompletten Vielfalt bedeuten kann? Weil oft ist dann die zweite Frage, die mir dann gleichgestellt wird, ja gut, ihr feiert die Messe, das ist ja gut, super, aber dann habt ihr noch ganz viel Tag. Also was nach dem ganzen Erfahrungsschatz, den Sie uns mit uns jetzt auch geteilt haben in diesem Gespräch, was bedeutet eine Spiritualität des heiligen Messopfers eingebettet in ein ganzes Leben oder fruchtbar gemacht in einem Leben?
Ja, die heilige Messe ist die Quelle. Die Quelle des ganzen christlichen Wirkens. Sie ist deshalb die Quelle, weil hier die ganz persönliche Beziehung zum Herrn ihrem Höhepunkt kommt. Ja. In der Heiligen Messe schenkt sich uns der Herr. Gegenwärtig setzt uns Gottes Opfer Jesu Christi und in der Kommunion empfangen wir diese Opferfrucht. Und wir werden vereint mit dem Herrn. Das ist der Höhepunkt. Das sagt er auch das Vaterlandische Konzil. Quelle und Höhepunkt des ganzen Lebens. Und einen, da haben Sie recht, einen für sich sollte das ja für alle gelten. Und das Schlimme ist, dass das heute was Besonderes ist. Ja. Dieses Verständnis der Heiligen Messe, dass es dann auch in der Liturgie nicht darum geht, in der Art und Weise, wie man predigt, nicht wahr, Anschluss an den Zeitgeist und das irgendwie attraktiv zu machen, haben wir alles nicht nötig. Es geht um Christus. Ja, und er will sich mit jedem Menschen persönlich verbinden. Und wir als Priester arbeiten direkt an der Quelle. Ein Gläubiger, der fromm ist, für den ist es selbstverständlich, jeden Sonntag die Messe zu besuchen und den Herrn dann in der Heiligen Kommunion zu empfangen. Und ich weiß von vielen Gläubigen, die dann schon Mühe haben, eine Liturgie zu finden, wo das sichtbar wird. In allen Liturgie ist es von selber sichtbar. Man kann, ist es fast unmöglich, die alte Liturgie so schlecht zu zelebrieren, dass es verdeckt wird. Und die neue Liturgie ist wie, ich will mal sagen, eine Plattform, aus der man vieles machen kann. Auch die neue Liturgie kann ich wirklich geistlich, sakral feiern, sodass sichtbar wird, hier geht es um Christus. Aber der Nachteil ist, ich kann sie auch anders feiern. Deshalb, ich bin nicht der Meinung, wie die Piusbruderschaft, die sagt, man darf auf keinen Fall die neue Liturgie besuchen. Ich sage den Leuten immer, kommt immer drauf an, wie sie gefeiert wird. Also man muss als frommer Katholik, fromm im echten Sinne, sich einfach dort zu Hause fühlen können. Und aus der Verbindung mit dem Herrn heraus sollen wir Priester diese Liebe zu den Seelen entwickeln, den Seeleneifer, diesen Schatz, den wir selber haben, der für uns so selbstverständlich ist, wenn wir unser Priestertum gut leben, den teilen, wie andere Menschen, dass wir die Gläubigen zu Christus führen. Ja? Und da ist die Liturgie steht an ganz entscheidender Stelle. Wobei ich aber immer sage, es ist nicht ausschließlich Liturgie. Ne? Also da bin ich auch jemand, der sagt, es wäre eine Engführung. Die Petrusbruderschaft als einen Verein zu sehen, der einfach nur das Brauchtum der Liturgie feiert und sonst nichts. Nein, es ist allumfassend. Es ist Seelsorge. Ja, und auch dann hat innerhalb dieser Gesamtwirklichkeit auch zum Beispiel die soziale Arbeit ihren Platz. Ja, der gesellschaftliche Einfluss, Politik, alles das hat seinen Platz, wo die Kirche wirken muss. Ja, und wirken soll. Die Liturgie ist das Herzstück. Die Heilige Messe ist das Herzstück.
Zum Schluss von unserem Gespräch möchte ich noch einmal mit Ihnen nach Wegratsbad zurückkehren, wo jetzt das eine von unseren beiden Seminaren ist. Es gibt ein zweites auch in den USA. Und ich möchte Ihnen zwei hypothetische Fragen stellen. Die eine ist, was denken Sie, Antonia Rädler, die eben das vorausgesagt hat, oder zum Beispiel der Pater Johannes, was die denken würden, wenn sie heute Wegratsbad sehen. Die haben ja eigentlich das nie so gesehen, oder? Wie es dann wirklich gekommen ist. Auch Antonia Rädler war zu diesem Zeitpunkt schon gestorben, oder?
Antonia Rädler ist 1991 gestorben.
91, okay.
Also ich habe sie noch erlebt. Mhm. Auch noch bevor sie bettlägerig wurde. Ich glaube, die letzten ein, zwei Jahre war sie bettlägerig. Und eine kleine Anekdote. sie kommt in die Sakristei der Gnadenkapelle. Und sie ist da schon alt und ist geschlürft und war schon halb blind. Und da fragt sie den Pater Baumann, wer sind Sie denn? Und da sagt der Pater Baumann, ich bin ein Priester vom Priesterseminar. Und da antwortet sie, ach, darum habe ich doch mein ganzes Leben lang gebetet. Also sie hat wirklich dafür gebetet und geopfert. Und Pater Johannes, der war eben schon vorher gestorben, 1987. Ja, ich glaube, dass die tatsächlich sagen, ja, das war's. Ich war, also das ist es, was wir gesehen haben. Und vielleicht sind sie enttäuscht, dass wir doch nicht so gute Priester sind, wie sie sich gewünscht haben. Überall menschelt es. Ich fühle mich auch der, wenn ich sowas höre, ne, das ist ja was vorausgesagt worden, fühle mich der Aufgabe nicht gewachsen. Aber im Grunde ist es das. Bin schon von überzeugt. Was war die zweite Frage?
Die zweite habe ich noch nicht gestellt. Die kommt jetzt. Wenn Sie, wenn nicht die Antonia Räder oder der Pater Johannes, sondern wenn Sie nach Wiegratsbad kommen, vielleicht einfach Gläubige von uns treffen, aus dieser ganzen Geschichte, durch die wir jetzt gemeinsam gegangen sind, was würden Sie uns noch einmal speziell ans Herz legen wollen? Was ist eine der wirklich wichtigen Lehren, die eben auch dazu geführt haben, dass dieses Werk gelingen konnte? Und ja, was möchten Sie uns hier noch einmal, was denken Sie, was ist eine Lehre, die wichtig war und die wichtig bleibt?
Ja, eine Sache will ich noch erwähnen. Wiegratsbad beschränkt sich natürlich nicht nur auf das Seminar, sondern auch die Sühnenächte.
Ja.
Ja, die Sühnenächte. Und die Antoni Rädler, alles, was ich bis jetzt so über sie erfahren habe, war eine Frau mit unglaublichem Gottvertrauen. Und dass man durch Gebet alles erreichen kann. Das hat übrigens dann auch Bischof Stimpfle gesagt. Er war 1991 nach Wiegratsbad gekommen, um das Requiem für Antoni Rädler zu feiern. Und in seiner Predigt hat er ausgeführt, was bleibt von ihr. Ja? Und es waren drei Punkte. Und der dritte Punkt war das Seminar. Er hat das gesagt. Sie hat das Seminar vorausgesagt und hat sich erfüllt. Ja. Er hat auch erklärt, wie er das empfunden hat. Er war in den 60er Jahren inkognito nach Wiegratsbad gefahren, hat Antoni Rädler mit ihr gesprochen und hat dann auch gemerkt, hat er auch gesagt in der Predigt, hier ist der Finger Gottes am Werk. Und ein anderer Punkt war eben dieser Sühnegedanke und das Gebet, ne, die Sühnenächte. Gebeten, das Vertrauen auf Gott. Wir müssen wirklich mit Gott rechnen. Und dass wir durch das Gebet alles erreichen können. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Weil Gebet bedeutet, ich rechne wirklich mit dem Wirken Gottes. Wir tun nicht einen abwesenden Gott, einen deistischen Gott verehren, sondern einen Gott, der handelt. Ein Gott, der eingreift. Ein Gott, der sich um uns kümmert. Ein Gott, der die Schicke lenkt. Ein Gott, der uns liebt. Ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er auch will, dass wir seine Liebe erkennen. Der seine Liebe bezeugt. Der seine Liebe auch in unserem Leben bezeugen will. Der will, dass wir unser Leben auf ihn aufbauen. Ein Gott, der wahrgenommen werden will, der in seiner Liebe erkannt werden will. Deshalb ist er Mensch geworden. Dieses Leben unseres Herrn will sich fortsetzen im Leben der Kirche, will sich fortsetzen im Leben seiner Gläubigen, seiner Priester, bei aller Gläubigen. Es geht um Christus. Er ist unser Ein und Alles. Um ihn dreht sich alles. Und das ganze Priestertum, unser priesterliches Wirken, hat seinen ganzen Sinn nur von Christus her. Und es gibt so viele Heilige, die uns das zeigen, wie das geht. Und es sind so, eine so große Verschiedenheit von Arten, wie die Heiligen gewirkt haben. Muss jeder seinen Weg finden, aber jeder soll wissen, er muss mit Gott rechnen. Er darf mit Gott rechnen, aber er muss immer die Verbindung mit Gott halten, seine Gebote halten, nach Heiligkeit streben und im Gebet immer die Verbindung mit dem Gott halten. Und dann auf Gott vertrauen. Er soll das Seine tun und dann dürfen wir bedingungslos auf Gott vertrauen.
Vielen lieben Dank, Pater Eckenwald, für dieses Zeugnis.
Gerne.